Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Die Automobilbranche ist im Umbruch. Der Trend zur Elektromobilität ist seit Jahren im Gange. Hersteller von E-Autos in China werden gefördert, worin europäische Hersteller eine unfaire Einschränkung des internationalen Wettbewerbs sehen. Die EU droht deshalb, höhere Zölle auf chinesische Importautos zu erheben. Diese Entwicklungen könnten sich auf den Verbriefungsmarkt auswirken. Dort werden Autofinanzierungen als Sicherheiten für Auto-ABS benutzt. Ich freue mich, mit meinem Kollegen Rui Tesfasion über dieses Thema sprechen zu können. Er hat zusammen mit Ralf Rebel die Studie EMEA Auto-ABS zwischen Strafzöllen und E-Mobilität Anfang August geschrieben. Hallo Rui, freut mich, dass du heute da bist.
Hallo Jörg, schön, dass wir uns sprechen.
Der Handelskonflikt zwischen Europa und China hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Die EU droht damit, zusätzliche Einfuhrzölle auf Elektroautos zu erheben. Wie siehst du diese Entwicklung?
Also, um das Thema der zusätzlichen Importzölle besser zu verstehen, Jörg, sollten wir uns zuerst anschauen, wie sich der Anteil Chinas an der globalen Wertschöpfungskette entwickelt hat. Besonders im verarbeitenden Gewerbe sehen wir zum Beispiel einen enormen Anstieg des Anteils Chinas in den letzten Jahren auf dem Weltmarkt. Werden Märkte wie Europa und der USA, Japan zunehmend am Boden verloren haben. Also hat China seit 2005 kontinuierlich ihren Marktanteil ausbauen können, während halt andere Industrienationen im selben Zeitraum Verluste hinnehmen musste. Und dabei spielt sicher eine Rolle, dass Subventionen in China mit etwa 1,8% des BIP deutlich höher ausfallen als in vielen anderen Industrieländern. Aber auch Punkte und Faktoren wie niedrige Lohnkosten und Kostenvorteile durch größere Produktionsmengen dürften entscheidend sein, dass China sich in den letzten Jahren als Marktführer behaupten konnte. Und nicht zu vergessen ist halt auch Chinas strategische Industriepolitik, die ebenfalls einen wichtigen Erfolgsfaktor darstellt. Darüber hinaus hat auch China eine strategische Ausrichtung ihrer Industriepolitik, in der sie quasi Ziele verfolgen wie China 2030, aber auch China 2050. Und man sieht das auch an Regierungsplänen, wie zum Beispiel den Fünfjahresplan. Das ist quasi ein Wirtschaftsplan, den China seit 1950 alle 5 Jahre veröffentlicht. Derzeit ist der 14. Fünfjahresplan führend, der jetzt zwischen 21 und 25 gilt. Und den Fokus auf die Stärkung der Binnenwirtschaft, mehr Klimaschutz und Digitalisierung legt. Und einfach um das Thema Digitalisierung voranzutreiben, investiert die Regierung kräftig in den Technologiesektor und startet auch einfach viele Infrastrukturprojekte. Das Ziel ist klar, China will in den Bereichen Technologie, Wissenschaft und Innovation weltweit führend werden. Dazu gehört auch, dass der zukünftige Automobilsektor, insbesondere Elektroautos, in den kommenden Jahren vermehrt auf den Straßen Europas zu sehen sein sollten. Und die EU-Kommission betrachtet aufgrund dessen die staatliche Unterstützung für chinesische Hersteller als unzulässige Subventionierung nach den WTO-Regeln und hat deswegen am 4. Juli vorläufig zusätzliche Einfuhrzölle auf Elektroautos aus China verhängt, die in den Medien aber auch als Strafzölle bekannt sein sollten.
Ja, hatte ich Strafzölle gesagt? Ich wollte jetzt gar nicht so polemisch werden, aber als Volkswirt habe ich mal gelernt an der Universität, dass gerade so Handelskonflikte, wenn die eine Seite, wie du es gerade beschrieben hast, mit Subventionen agiert und die andere Seite mit Zöllen antwortet, das im Prinzip dazu führt, dass das internationale Handelsvolumen zurückgeht. Also schneiden wir uns da nicht auch ein bisschen ins eigene Fleisch, weil ich glaube, wir exportieren ja auch Autos nach China eigentlich, oder? Oder beziehungsweise sogar, dass es deutsche Autohersteller in China gibt, die dann vielleicht auch Repressalien erleiden müssen, oder?
Da hast du vollkommen recht, Jörg. Also der Fit for 55-Plan der EU sieht ja auch vor, dass der CO2-Ausstoß langfristig in der Eurozone gesenkt werden soll, damit wir 2030 eine Reduktion von 55% erreichen können. Und China ist einfach weltweit führend in der Herstellung und Zulassung von batterieelektrischen Fahrzeugen, auch BEVs genannt. Und im Gegensatz dazu setzt die deutsche und europäische Automobilindustrie nach wie vor auf ihre hochpreisigen Verbrenner, vor allem in dem Sport- und Luxussegment, den auch China sehr in großen Mengen aus Europa importiert. Und bei der Elektromobilität hängt Europa einfach hinterher, was sich besonders am mangelhaften Ausbau der Ladeinfrastruktur zeigt, sowohl in der Anzahl auch, aber auch in der, als auch in der Qualität der Ladesäulen. Das Problem wird noch deutlicher, wenn man sich die Unterschiede zwischen den EU-Ländern anschaut. Die Niederlande, Deutschland und Frankreich stellen zusammen fast 2/3 aller Ladepunkte in der EU dar, während die restlichen 24 Mitgliedstaaten, die wohlbemerkt fast 80% der EU-Fläche abdecken, das letzte Drittel aller Ladestationen bieten. Und dabei gibt es eine klare Verbindung zwischen der Verfügbarkeit von Ladepunkten und den Verkäufen von Elektroautos. Also entsprechend sind die 5 Länder mit den höchsten BEV-Verkäufen auch die Länder, die die meisten Ladepunkte haben. Und wenn wir das Ziel haben, die E-Mobilität in der EU weiter auszubauen, müssten wir letzten Endes auch mit allen Ländern mitziehen. Und derzeit scheint es uns eher fraglich, da ja nur eine Handvoll Länder vorangeht und selbst die haben noch sehr viel Luft nach oben. Und dahingehend hat der VDA auch eine Pressemitteilung veröffentlicht und sich geäußert zu den Strafzöllen seitens China.
Ja.
Und ja, sie meinten, dass es einfach nicht der richtige Weg ist, die CO2-Reduktion zu fördern, indem wir Maßnahmen oder Ausgleichszölle auf aus China importierte Autos verhängen und uns stattdessen eher in einen freien und fairen Handel einsetzen sollten und Maßnahmen, die das Risiko von Handelskonflikten erhöhen und am Ende allen Schaden sollten vermieden werden. Und darüber hinaus betont der VDA auch, dass die Klimakrise nur gemeinsam mit China bewältigt werden kann. China spielt eine Schlüsselrolle bei der Transformation hin zur Elektromobilität und Digitalisierung. Und ein Handelskonflikt könnte die Transformation im Verkehrssektor ernsthaft gefährden.
Ja. VDA, das ist, glaube ich, der Verband Deutscher Automobilhersteller, oder?
Genau,
ja. Korrekt. Die warnen vor einer Eskalation. Ich meine, es könnte ja passieren, dass China auf die Strafzölle, wie du sie vorhin genannt hattest, vielleicht ebenfalls mit eigenen Zöllen dann reagiert. Siehst du denn eine Gefahr, dass China jetzt so Gegenmaßnahmen ergreifen könnte?
Naja, China hat nicht lange auf eine Gegenreaktion warten lassen. Kurz nachdem die Strafzölle bzw. die EU-Untersuchungen ins Leben gerufen wurden, hat die chinesische Regierung bzw. das chinesische Handelsministerium eine formelle Untersuchung der Handelspraktiken der EU auf die verhängten Strafzölle angesetzt. Und im Fokus stehen zunächst die Bereiche Eisenbahn, Solar- und Windenergie sowie die Sicherheitsausrüstung. Und die Untersuchung soll jetzt bis Januar 2025 gehen. Eine Verlängerung ist aber durchaus möglich. Es könnte aber auch sein, dass China bald weitere Gegenmaßnahmen gegen den Westen ergreift. In einem Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei stellte die chinesische Regierung ihren neuen wirtschaftlichen politischen Kurs für die nächsten 5 Jahre vor. Und ein zentrales Ziel dabei ist ganz klar, dass die chinesische Wirtschaft langfristig widerstandsfähiger gegen westliche Sanktionen und unabhängiger vom Westen wird. Und ein Fakt, den auch nicht alle wissen, ist, dass Elektromotoren mit seltenen Erden hergestellt werden, die zu einem sehr großen Teil aus China kommen. 2022 produzierte China rund 70% der weltweit gehandelten seltenen Erden und hat damit fast ein Monopol. Deutschland importierte von Januar bis November 2022 etwa 66% seiner seltenen Erden aus China. So berichtet es das Statistische Bundesamt. Mhm. Und die globale Autoindustrie tut sich schwer, Alternativen zu finden, wenn China Exportstrafzölle einführen sollte und die Exportkontingenten beschränken würde, würden die Rohstoffkosten infolgedessen steigen und die Elektroautos in Zukunft noch teurer machen, als sie ohnehin schon sind.
Mhm. Jetzt, wo du es sagst, Elektroautos, also Elektromotoren stecken natürlich nicht nur in Elektroautos, das ist in vielen anderen. Ich meine, wenn man jetzt ans Auto denkt, es ist ja nicht nur der Motor, der das Auto antreibt, sondern auch die kleinen Motoren, die Fensterscheibe hoch und runter und so schieben. Und wenn man an den Haushalt denkt, fallen einem bestimmt noch viele, viele andere Dinge ein. Und wenn es zu einer Eskalation käme und dieser Konflikt sich verschärft, dann könnte es vielleicht noch an ganz anderen Stellen in der Wirtschaft dieser Konflikt landen. Hätte das dann nicht, wenn man jetzt insgesamt an den Elektrifizierungstrend hier in Europa denkt, was könnten da die möglichen Folgen sein?
Na gut, Folgen aus den Strafzöllen Chinas beziehungsweise aus einem Handelskonflikt könnte sein, dass einfach grundsätzlich das globale Wachstum zurückgeht und dass wir, obwohl wir eigentlich ein relativ gutes Wachstum an Elektroautos sehen, in Zukunft einfach einen Rückgang vermerken. Also jetzt aktuell sehen wir, dass fast jedes fünfte weltweit verkaufte Auto ein Elektrofahrzeug ist und davon sind ein großer Teil einfach elektrisch betrieben. Natürlich haben wir auch Plug-in und alternative Antriebe. Aber der globale Wandel vom Verbrennungs- zum Elektromotor ist derzeit eigentlich stark ausgeprägt, wie es eigentlich jetzt in Ländern wie Deutschland oder grundsätzlich in Europa wahrgenommen wird. Und weiterhin steigen die Verkaufszahlen von Elektroautos. Und laut Stand 2023 haben wir einen Verkauf von 14 Millionen Elektroautos verzeichnen können. Und ja.
Aber nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
Weltweit.
Ne? Ja, okay.
Genau, weltweit. Hast du vollkommen recht, Jörg. Man muss dazu aber auch anführen, dass 95% dieser Absätze auf die führenden Märkte entfallen. Unter anderem sind das China, Europa und die USA. Mhm. Und wenn man jetzt genau schaut auf die Verkaufszahlen, sieht man, dass China von diesen innerhalb dieser Bandbreite 60% der Verkäufe ausmachten. Europa 25% und die USA lediglich 10%. Und aufgrund dessen sind halt Herausforderungen wie niedrigere Margen, schwankenden Batteriemetallpreisen, einer hohen Inflation, auslaufende Kaufanreize in einigen Ländern, Faktoren, die auch das Wachstum in manchen Regionen bremsen, obwohl es derzeit insgesamt noch stark bleibt. Und als einen der größten Kritikpunkte sehen wir einfach den Mangel an Ladeinfrastruktur und die fehlenden staatlichen Vorschriften zur Emissionsreduktion in vielen Ländern, unter anderem halt auch in Europa und in den USA, was letzten Endes den Elektrifizierungstrend verlangsamt. Und als ein Wermutstropfen, der auch ein bisschen den Verkauf hemmt, ist einfach der Fakt, dass Elektroautos auf diesen Märkten oder in diesen Märkten oft 20-30% teurer sind als vergleichbare Verbrenner. Und aufgrund dessen muss man in Zukunft einfach schauen, dass es eine erschwinglichere Basis an Elektroautos gibt, einfach mehr Ladeinfrastruktur in den jeweiligen Ländern, sodass sich auch der Kauf eines Elektroautos langfristig auch für Menschen lohnt, die in einfachen Wohnungen in Wohnungen leben, die keine Starkstromanlage vor der Haustür haben. Ja, klar. Und wir sehen, dass auch die Produktionskosten für Batterien gesenkt werden konnten, aber lediglich nur so um 10-20%. Dennoch ist anzumerken, dass um diese Ansparungen weiterzugeben an den Kunden, erstmal der aktuelle Bestand an teuren Batterien abgebaut werden muss. Und erst dann werden wir das auch auf dem Markt wahrnehmen.
Okay. Lass uns mal den Bogen schlagen zum ABS-Markt, also zum Markt für Asset-Backed Securities. Da werden ja Autos werden ja finanziert und diese Finanzierungen werden dann als Sicherheiten für Verbriefungstransaktionen, sogenannten ABS oder Auto-ABS, verwendet. Du hast ja jetzt die Gemengelage ausführlich dargestellt und was das alles bedeutet. Ich weiß gar nicht, erste Frage wäre von meiner Seite, gibt es überhaupt schon E-Auto-Verbriefungen? Gibt's, oder sind das die Verbrenner und E-Autos gemischt?
Bisher ist das ein gemischter Pool an E-Autos und Verbrennern. In Europa hätten wir eigentlich schon die kritische Masse erreicht und auch das Volumen, um E-Auto-Verbriefungen auf den Markt zu bringen. Dennoch konnten wir bislang keine beobachten. Was aber in den USA und auch in China anders ist. Da gibt es schon Verbriefungen von E-Autos.
Okay, alles klar. Und wenn jetzt die Absätze von oder das Handelsvolumen für E-Autos zurückgeht, was bedeutet das für den ABS-Markt?
Na gut, mit Blick auf die europäischen Autoverbriefungen sehen wir derzeit eine leicht verschlechternde, aber immer noch eine sehr solide Collateral Performance, die kurzfristig wahrscheinlich keine negativen Auswirkungen durch die Strafzölle nach sich ziehen wird. Aber im Falle einer Eskalation seitens Gegenmaßnahmen durch China gehen wir schon von Effekten aus, die auch langfristig negativ für das Auto-ABS-Primärmarktvolumen sind, aber aufgrund der Tatsache, dass wir weniger Autos impulsieren, die verbrieft werden, wahrscheinlich weniger Neuwagenkäufe. Da aber eine schlechte Performance für europäische Auto-ABS bisher kein Thema waren, überwiegen per Saldo nach unserer Einschätzung zunächst die negativen Effekte. Allerdings sollte dies nicht ein Argument gegen die Strafzölle der EU und ein Gewährenlassen Chinas sein, sondern eher ein, wir behalten es im Auge und erwarten vorerst keine drastischen Effekte auf Auto-ABS. Erfahrungen aus anderen Branchen zeigen jedoch, dass sich chinesische Firmen letztlich auch mit staatlicher Hilfe Chinas in einen wettbewerbsverzerrten Markt soweit durchsetzen konnten und auch ausländische Bewerber in der Vergangenheit sich gänzlich zurückgezogen haben oder unfreiwillig zurückziehen mussten. Mhm. Von daher ist es abzuwarten, wie sich die Strafzölle auf den internationalen Handel auswirken werden.
Okay. Eine Frage noch meinerseits bezüglich der Performance. Du sagtest, die Collateral Performance wäre negativ beeinflusst oder bis jetzt noch nicht negativ beeinflusst. Was bedeutet das nochmal genau für mich als jemand, der noch nicht so tief in der Materie drinsteckt wie du?
Also grundsätzlich sehen wir ja in der Collateral Performance den Sicherheitenpool, also die Autokredite, die im Pool mit verbrieft werden. Und mit einer verschlechternden Collateral Performance deuten wir quasi auf Rückzahlungsprobleme seitens der Kreditnehmer hin oder auch Ausfälle innerhalb des Pools, was sich im Auto-ABS-Segment dann letzten Endes auch auf die Verbriefung auswirken würde, quasi von der Junior-Tranche hoch in die Senior-Tranche.
Ah, verstehe. Und also die Verluste aus den Kreditfinanzierungen, den Autofinanzierungen müsste dann der Investor, wenn das der entsprechende Cashflow-Verteilungsmechanismus vorsieht, dann würde das eventuell den Investor auch treffen. Habe ich jetzt verstanden. Vielen Dank. Vielleicht noch ganz kurz abschließend. Sollten Investoren jetzt eher vorsichtig sein bei Auto-ABS oder glaubst du, dass man, wie du das dargestellt hast, im Auge behalten, aber noch kein Grund zur Panik?
Also mit Blick auf eine potenziell bevorstehende Materialverknappung sehen wir als ABS-Analysten einen zeitnahen Aufbau eines Auto-ABS-Exposures in einem größeren Umfang als relativ sinnvoll an. Sofern eine gewünschte Positionierung in dem Sektor auch gewünscht ist seitens des Investors. Mhm. Aber grundsätzlich sagen wir, es gilt weiterhin, den Markt im Auge zu behalten. Nichtsdestotrotz sehen wir Auto-ABS als stärkstes Segment im deutschen Verbriefungsmarkt beziehungsweise auch im europäischen Verbriefungsmarkt an.
Mhm. Prima. Ganz herzlichen Dank, Hohui. Ich glaube, das ist alles, wofür wir heute Abend, abends ist ja noch nicht, wofür wir heute Zeit haben. Danke dir ganz herzlich und vielleicht bis demnächst mal wieder hier im Podcast-Studio.
Ich danke dir, Jörg.
Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich ebenfalls für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei einem DZ Research Podcast. Ihnen hat dieser Podcast vom 13. August gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Shownotes.